Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen zur 16. Episode Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Krutzke und in jeder Episode rede ich mit Menschen über Selbsthilfe, Selbsthilfearbeit, ihre Erfahrungen und alles, was sich sonst noch ergibt. Auch diesmal findet ihr weiterführende Informationen zur Episode im Speziellen und zum Podcast im Allgemeinen in den Shownotes. Guckt da gerne mal rein, da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback, Anregungen und Co. Wir sprechen heute allgemein über das Thema Selbsthilfe und die Selbsthilfeakademie. Und ich habe euch wie immer zum Einstieg mal 5 Fakten zum Thema mitgebracht. Diesmal konkret gefunden auf der Website von NACOS, der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Selbsthilfe ist präsenter denn je. Verschiedenen Schätzungen nach gibt es in Deutschland zwischen 70.000 und 100.000 Selbsthilfegruppen, in denen sich etwa 3,5 Millionen Freiwillige engagieren. Dabei wird fast jedes erdenkliche gesundheitliche Thema abgedeckt. Digitalisierung, der demografische Wandel und andere soziopolitische Faktoren machen Selbsthilfe immer stärker zu einem Faktor, mit dem auch das Gesundheitssystem plant. In Folge gewinnt die Selbsthilfe als Institution zunehmend an Wirkungsmöglichkeit, um sich etwa für die Belange Betroffener einzusetzen. Stand 2022 erbringen mehr als 300 Selbsthilfe-Kontaktstellen in Haupt- und Nebenaufgabe an rund 350 Orten Arbeit für gemeinschaftliche Selbsthilfe, bieten also kostenlose Dienstleistungen an, um die Selbsthilfearbeit themenübergreifend zu unterstützen und gegebenenfalls zu koordinieren. Der Sachbuchautor Michael Lukas Möller sagte zum Thema Selbsthilfe mal, Zitat, Selbsthilfegruppen haben sich im Laufe der Geschichte stets dort gebildet, wo eine Gruppe von Menschen in gemeinsamer Not war und ihre Situation erkannte. Trotzdem lässt sich die Idee von Selbsthilfe in Deutschland auch etwas konkreter bis ins 19. Jahrhundert nachvollziehen, zum Beispiel zum Blauen Kreuz in Deutschland e.V., der 1885 gegründet wurde, oder dem Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V., gegründet 1897. Finanziell gesehen steht die Selbsthilfe auf mehreren Füßen. Sie wird ungleichmäßig von Bund, Ländern, Kommunen, den Krankenkassen, der Pflegeversicherung und Rentenversicherungsträgern finanziert. Darüber hinaus von privaten Spenden, Sponsoren und Stiftungen. Dazu sei angemerkt, dass Selbsthilfe nach wie vor allem eine Frage des Ehrenamts ist. Darüber hinaus sind Krankenkassen nach dem Sozialgesetzbuch 5 zur Zitat Förderung der gesundheitsbezogenen Arbeit der Selbsthilfe verpflichtet. Damit komme ich zu den Gästen dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Gerrit Schröder, der seine Kindheit in Dänemark verbringt, sein Abitur aber in einer Gesamtschule in Hannover absolviert. Nach einem Studium der Geologie, Mathematik und Sozialwissenschaft zieht es ihn aufs Parkett der Politik. Er wird Referent beim Bundestag in Bonn, danach Referent im Landtag Niedersachsen, bevor er zur AOK Sachsen-Anhalt wechselt. Und als Abteilungsleiter für den Bereich Prävention unter anderem das Thema Selbsthilfe im Fokus hat und koordinatorische Hilfe bei dem Podcast leistet, den ihr gerade hört. Hallo Gerrit.
Hallo.
Direkt daneben mir gegenüber sitzt Ralf Kitzing, der sich nach Schule, Abitur und Wehrdienst ab 1990 voll und ganz der AOK Sachsen-Anhalt verschreibt, zunächst Kundenberater im Innen- und Außendienst ist, dann Fachsprecher in der Öffentlichkeitsarbeit, Regionalsprecher für Presse und Funk und sich mittlerweile als Fachberater im Bereich Prävention vornehmlich mit der Selbsthilfeförderung beschäftigt. Auf die Frage, welches Thema ihn für diese Episode besonders reizt, antwortet er, Zitat, die kostenlosen Angebote der Akademie sollen mehr genutzt werden, Ausrufezeichen. Hallo Ralf.
Hallo.
Und da sind wir eigentlich schon fast im Thema, wenn das Ausrufezeichen doch so prägnant war. Was ist die Selbsthilfeakademie? Das könnt ihr gerne gemischt beantworten.
Die Kernaufgabe von Krankenversicherungen in puncto Selbsthilfegruppen oder Selbsthilfe insgesamt ist im Kern die Finanzierung. Das heißt, dass wir diejenigen sind, die einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gelder für die Selbsthilfegruppen finanzieren. Ich würde für mich einfach sagen, das bringt uns in eine Situation, wo wir nur für das Geld zuständig sind. Aber Krankenkassen können mehr. Krankenkassen wollen, so ist jedenfalls mein Eindruck, gestalten. Und dieser Gestaltungsauftrag steht nicht im Gesetz, sondern wir haben gesagt, wie können wir es denn im einfachen Fall machen? Wir wissen, dass in vielen Bereichen, gerade auch in der Selbsthilfe, in den Verbänden, die ja in dieser Podcast-Reihe schon öfters mal zu Wort kamen, oder auch die Kontaktstellen, dass dort Weiterbildungen stattfinden. Aber die sind entweder bezogen auf die Kontaktstellen rein regional organisiert oder in Bezug auf die Verbände krankheitsbezogen organisiert. Es gibt keine oder wenig Angebote, die eigentlich übergreifend sind. Wenn wir ein bestimmtes Angebot machen, dann kann jemand dabei sein aus Wittenberg, sitzt neben jemandem aus Stendal, kann noch jemand aus Halle oder Magdeburg dazukommen. Das ist eigentlich in der Regel in der Selbsthilfe so nicht verbreitet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das ändern, diesen Gestaltungsauftrag, den wir gerade in der AOK für uns so ein bisschen in Anspruch nehmen wollen, dass wir sagen, wir machen so eine Angebote und versuchen einfach mal mit den Menschen aus der Selbsthilfe ins Gespräch zu kommen. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde im Jahre 2019 für die Selbsthilfeakademie. Also wir haben einfach ganz klassisch angefangen. Wir wollten gerne mit den Menschen aus der Selbsthilfe ins Gespräch kommen, haben hier im Haus Workshops durchgeführt, wo Kolleginnen und Kollegen aus der Selbsthilfe in der Lage gewesen sind, ihre Position zur Selbsthilfe mal darzulegen und das zu artikulieren, was sie denn eigentlich möchten, was sie brauchen, wo denn eigentlich ihre Beweggründe sind, was ihnen fehlt. Und wir haben daraufhin das alles mal gesammelt, zusammengetragen und wollten das eigentlich weitermachen, indem wir auch mit den Vertretern der Selbsthilfe gemeinsam diese Veranstaltung organisieren. Da ist uns die Pandemie einfach dazwischen gekommen. Wir konnten das nicht machen, wir durften uns nicht treffen. Wir durften hier keine Veranstaltung anbieten. Wir haben hier einen Saal für 250 Personen. Da dürfen in Zeiten der Pandemie gerade mal 15 Leute rein. Das war schon ein bisschen schwierig, insgesamt alles zu organisieren. Insofern sind wir dann dazu übergegangen, da wir die Möglichkeit haben, dann über digitale Möglichkeiten auch von zu Hause aus zu arbeiten, dass wir uns hier erstmal so weit auszuarbeiten und zu gucken, wie es dann einfach gehen kann. Und daraus ist dann die Selbsthilfeakademie entstanden, also eigentlich nichts weiter als ein Weiterbildungsangebot für Vertreter aus der Selbsthilfe, sowohl aus Kontaktstellen, aus Verbänden, aber auch insbesondere für die Gruppen, also für die Patienten, unabhängig von ihrem Krankheitsbild und unabhängig davon, aus welcher Region sie kommen, sich aber für bestimmte Sachen, die sie oder die Leute aus den Selbsthilfegruppen für sich als wichtig erachten, sich darin weiterzubilden. Das war so die Kernidee, die dahinter steckt.
Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, hier. Wir haben aber dem Hörer, fällt mir gerade auf, der Hörerin noch gar nicht gesagt, wo hier eigentlich ist.
Wir bewegen uns jetzt in den heiligen Hallen der Prävention und der Selbsthilfe der AOK Sachsen-Anhalt in der Lüneburger Straße. Das hier sind unsere Büroräume und hier machen wir jetzt gerade diese Aufnahme.
Ja, man fühlt sich auch direkt schon so ein bisschen beschwingt, wenn man das weiß. Aber die Selbsthilfeakademie, die wird nicht nur in Magdeburg angeboten, sondern...
Also auch aus der Erfahrung der Pandemie heraus findet die Selbsthilfeakademie in vielen Teilen digital statt. Ich sage mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben bis vor 3 Jahren, Ralf Kitzing und ich, die Angebote oder die Anfragen, die gekommen sind zum Förderverfahren für Selbsthilfe, also das, was neu in den Anträgen steht, wie sie bearbeitet werden müssen, haben wir insofern bearbeitet, dass wir gesagt haben, dann mach doch bitte eine Veranstaltung mit 30, 40, 50 Leuten vor Ort und einer von uns beiden kommt. Das hatte dann zur Folge, dass wir am Montag in Stendal waren, am Mittwoch in Sangerhausen und am Donnerstag waren wir in Halle. Das heißt, wir sind zu 13, 14 Kontaktstellen innerhalb von 1,5 Monaten rumgereist. Das geht gehörig auf die Kondition. Und wir haben dann gesagt, lass uns das einfach mal versuchen, dadurch, dass wir im Rahmen der Pandemie sowieso viele Gruppen, aber vor allen Dingen auch die Kontaktstellen mit technischen Hilfsmitteln ausgerüstet haben, dass wir das ein bisschen zentralisieren, dass wir das digital anbieten. Und wir haben im letzten Jahr erstmalig 4 digitale Veranstaltungen angeboten. Jeder, der das wollte, das ist im Internet veröffentlicht, jeder, der das wollte, konnte sich zu einer von diesen Veranstaltungen dazu schalten. Wenn er selbst keine Möglichkeiten hatte, das digital zu machen, haben wir gesagt, dann geht bitte in eure Kontaktstelle, Die haben die Möglichkeiten, das zu machen. Die haben Beamer, die haben eine große Leinwand. Die können das dort übertragen. Und von dort aus können dann auch die Fragen gestellt werden, die wir gegebenenfalls beantworten müssen. An dieser Veranstaltung in Sachsen-Anhalt haben insgesamt über 350 Personen teilgenommen. Das ist enorm. Das haben wir selbst mit den Live-Veranstaltungen vor Ort in dieser Menge nicht gehabt. Insofern werden wir das genauso weitermachen. Natürlich machen wir auch, wie das so schön heißt, dann auch analoge Veranstaltungen, wo man sich also tatsächlich trifft, aber immer bezogen auf die Arbeit einer Selbsthilfegruppe.
Ralf, dich haben wir jetzt noch gar nicht so viel gehört. Wie erlebst du die Selbsthilfeakademie?
Also sehr bewusst, das muss man schon so sagen. Sie wird auch gut angenommen. Wir machen natürlich nicht nur Fotoseminare und die Akademie findet nicht nur an einem Ort statt. Wir haben ja vorhin gesagt, die findet im ganzen Land statt. Und auf den Veranstaltungen, die wir dort angeboten haben, auf die Veranstaltung sind wir eigentlich drauf gestoßen, oder die habe ich mir entnommen aus den Projektanträgen, was die Gruppen jedes Jahr uns herschicken, wo die finanziellen Mittel angefordert werden. Und da beschreiben die ja immer ein Projekt, was sie durchführen wollen, also was sie mit dem Geld finanzieren wollen. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und haben auch nochmal das ausgewertet mit den Gesprächen, die wir mit den einzelnen Gruppenvertretern geführt haben. Was wollt ihr denn überhaupt? Was braucht ihr? Und dann sind wir halt wirklich auf die Fotoseminare gekommen. Wir sind auf Kräuterwanderung gekommen. Wir sind auf das Thema Ernährung gekommen. Auch für psychische Gruppen, gerade so Waldbaden, solche Geschichten oder Lachyoga. Und dann haben wir uns wirklich die Mühe gemacht und haben uns Partner gesucht, die sowas anbieten. Weil ich bin ganz ehrlich, von einer Kräuterherstellung oder einem Kräuterseminar könnte ich jetzt nicht halten. Also haben wir uns im Land umgesehen und haben geguckt, wer ist denn fähig für sowas. Ja, und es gibt wirklich sogenannte Kräuterfeen, die dann solche Seminare durchführen. Gerrit und ich, wir haben selber so ein Seminar mitbegleitet, mitgemacht. Es war hochinteressant, was man da alles im heimischen Garten finden kann, was man dann auch wirklich essen kann oder zum Smoothie verarbeiten kann. Das ist erstaunlich. Und das kommt halt bei den Gruppen wirklich sehr gut an.
Wie kann ich mir so eine Kräuterwanderung vorstellen?
Es gibt ein bestimmtes Gebiet. Du gehst einfach auf eine große Wiese oder zu Hause in den Garten, in den Vorgarten oder durch den Stadtpark. Und alles, was irgendwie grün ist, ist wohl auch essbar. Also wie gesagt, wir standen vor einigen Pflanzen, die hätte ich im Leben nie gepflückt beziehungsweise mir erträumt, dass ich daraus was Essbares machen kann. Ich komme jetzt nicht mal mehr auf die Namen von den einzelnen Pflanzen, aber es ist Wahnsinn gewesen. Aber
es wurden bestimmt viele Smoothies draus gemacht.
Es wurden dann Salate und auch Smoothies draus gemacht, genau. Wenn man an so einem Seminar teilnimmt, muss man den Smoothie hinterher, wenn man herstellt, natürlich auch selber kosten. Ich war überrascht. Ich war sehr überrascht. Es hat geschmeckt.
Es soll erstmal Spaß machen. Ja, okay. Selbsthilfe ist eine Sache, wo man sich mit der eigenen Erkrankung auseinandersetzt. Und das muss nicht immer alles immer nur bierernst sein, sondern das kann auch mal Spaß machen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen auch mal Sachen, die vielleicht nicht ganz gewöhnlich sind, die vielleicht bei einigen auch Kopfschütteln erzeugen. Also Waldbaden, Bäume zu umarmen. Ich habe es noch nicht mitgemacht, ich würde es gerne mal machen, aber ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, dass man da Spaß dran empfinden kann. Aber wir machen das einfach nochmal für beide.
Ihr habt mich ein bisschen gehabt bei Lachyoga. Ich kann mir nur, naja, so grob vorstellen, was wohl Lachyoga ist. Ich vermute, man wird forciert zu lachen.
Wir haben Lachyoga wirklich mal gemacht auf einer Großveranstaltung in Halle. Da waren 800 Personen und davon hat eine Arbeitsgruppe Lachyoga gemacht. Und diese Gruppe hat man durch die gesamte Händelhalle gehört. Die haben nicht auf Befehl gelacht, sondern die haben einfach bestimmte Muskelsituationen im Körper, die zum Lachen anregen, die für das Lachen auch zuständig sind, sowohl im Gesichtsbereich, im Kehlkopfbereich, im Halsbereich, aber auch im Oberkörper, so weit angeregt, dass sie automatisch lachen mussten. Und das ist, wenn man das nicht geübt hat, dann kann das unter Umständen so laut werden, dass man glaubt, man ist da irgendwie in einer Veranstaltung mit irgendwelchen Komikern. Also das ist wirklich eine Konzentrationsübung, deswegen Yoga. Welche Muskeln werden bei Lachyoga tatsächlich angesprochen, um diesen Lacheffekt, dieses Befreiende, was dahinter steckt, auch wirklich auszunutzen und für den eigenen Körper zu verwenden? Das ist keine irre Sache, sondern das ist wirklich auch wissenschaftlich soweit hinterlegt.
Die Teilnehmer gehen nach der Veranstaltung wirklich befreiend raus. Also zum Teil sind es ja wirklich Leute, die schüchtern sind, die Angst haben, die kaum noch Kontakt zur Umwelt haben oder zu ihrer Außenwelt, sagen wir mal so. Die melden sich dann bei solchen Kursen an, sind dann in einer großen Gruppe, wo es dann wirklich lustig zugeht. Und dann merken die erstmal, es gibt ja noch was anderes, außer meine eigenen vier Wände, wo ich mich nicht raustraue. Ja, also das ist dann wirklich befreiend. Manchmal ist es ja auch so, dass man aus dem Stand raus mit einem guten Freund irgendwann über ein Thema lacht und dann kommt so ein Lachflash, ne, wo man dann nicht mehr rauskommt. Aber das ist eine befreiende Wirkung.
Das bestätige ich an der Stelle mal. Das waren jetzt zwei sehr schöne Praxisbeispiele. Ich würde jetzt mal zu einem etwas drögeren Thema zurückkommen. Wie hat die Selbsthilfeakademie gestartet? An welchem Punkt ist sie jetzt? Und wo möchtet ihr womöglich taktisch, operativ andere Begriffe aus Marketing, sprech bitte hier einsetzen? Wo möchte die Selbsthilfeakademie noch hin?
Wir diskutieren in der Selbsthilfe natürlich immer das Thema Digitalisierung. Das war im Grunde genommen der Kernauftrag, den wir hier auch ein bisschen aus dem Haus gekriegt haben, weil natürlich auch die Krankenversicherung insgesamt sich momentan auf dem Weg der Digitalisierung befinden und viele ihrer Prozesse auf digitaler Ebene abwickeln. Insofern haben wir gesagt, die Selbsthilfe kann nicht hinten anstehen. Wir versuchen das mal über diesen Weg mit den Vertretern der Selbsthilfe ins Gespräch zu kommen und diesen Bereich Digitalisierung ein bisschen nach vorne zu bringen. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Aber wir mussten auch feststellen, dass offensichtlich unsere Befürchtungen, die wir hatten, nämlich dass viele Menschen eine gewisse Angst vor digitalen Endgeräten, vor Computern, vor Facebook oder wie auch immer haben, dass das in diesem Falle so krass, wie wir es gedacht haben, nicht zutrifft. Sondern dass eigentlich eher selbstverständlich bereits mit diesen Medien umgegangen wird. Ein anderes Beispiel, wir machen im Bereich der Prävention ein Projekt mit Erfolgssolidarität. Das heißt, das Projekt richtet sich an ältere Menschen in der Häuslichkeit, die mit den Beratungsstellen der Erfolgssolidarität auf digitaler Ebene kommunizieren können. Also im Grunde genommen an den Gruppentreffen teilnehmen können, obwohl sie das selbst körperlich gar nicht mehr können oder aufgrund des fehlenden öffentlichen Nahverkehrs zu diesen Treffen nicht mehr kommen können. Das ist Mittel, die kriegen dann von uns bzw. von der Volkssolidarität die Endgeräte, Tablets zur Verfügung gestellt und können von dort aus direkt teilnehmen. Da haben wir das erste Mal festgestellt, dass offensichtlich die Bedenken gerade von älteren Menschen gegenüber der digitalen Welt nicht so groß ist, wie man sich das oftmals vorstellt. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir ein großes Potpourri eigentlich abgedeckt haben, von den Beispielen, die wir vorhin schon aufgeführt haben. Diese Wanderung, diese Ernährungsfragen, aber auch Buchlesungen oder sonstige Sachen, die wir sowohl auf digitaler als auch auf analoger Ebene anbieten und die auch genutzt werden. Wo wir damit hinwollen in Zukunft, ich denke, das muss sich noch ein bisschen etablieren. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist ein Selbstläufer. Das hängt nicht an uns, sondern ich schiebe die Schuld mal wieder auf die Pandemie, weil zu der Zeit 2 Jahre lang Gruppen sich nicht treffen konnten und an denen in diesen 2 Jahren auch viele, viele Informationen vorbeigegangen sind. Da sind wir ein bisschen in der Nachholverantwortung. Das machen wir jetzt auch. Wir versuchen das auch über die Kontaktstellen in die Gruppen reinzukriegen, die Informationen von uns regelmäßig kriegen. Und ich glaube, dieser Weg läuft auch ganz gut. Nein, wir wollen, dass sich das verselbstständigt, dass wir auch gemeinsam mit den Gruppen Angebote neu kreieren können. Wir haben einfach, und weil du das vorhin gesagt hast, auch in Richtung Marketing. Die Selbsthilfeakademie ist kein Marketinginstrument der AOK. Sondern uns geht es darum, das nochmal vom Anfang auch nochmal zu wiederholen, uns nicht in die Rolle drücken zu lassen, einfach nur die Finanzmittelgeber für die Selbsthilfe zu sein, sondern in gewissem Maße auch mitverantwortlich zu sein, was macht die Selbsthilfe inhaltlich und wie können wir es von uns ausgestalten. Ralf kommt aus der Pressestelle, ich komme aus der Stabsstelle Politik ursprünglich. Wir haben ein großes, großes Netzwerk mit Leuten, die für bestimmte Sachen Verantwortung tragen. Sei es in der Presse, sei es in der Politik, sei es an bestimmten Sachen, Volkshochschule, Verbände, mit denen wir alle schon mal zusammengearbeitet haben, die wir im Grunde jetzt wieder reaktivieren und sagen, wir haben hier Selbsthilfe, die wollen das ein oder andere machen, kannst du das für uns machen? Und dann sagen die ja, wir finanzieren das von uns aus, also diese Angebote werden von uns finanziert, die sind für die Teilnehmer komplett kostenfrei, egal wo diese Mitglieder versichert sind. Und wir nutzen einfach unsere Methoden, die wir früher mal gelernt haben, richtig. Insofern sind wir erfolgreicher, ich meine das nicht abwertend, als eine Selbsthilfegruppe in ihrer Unprofessionalität sein kann. Wir sind in dem Bereich die Profis und das setzen wir für die Selbsthilfe ein.
Gut, das war Episode 16. Nee. Ralf, Gerrit hat ja gerade schon gesagt, im Prinzip würde es reichen, wenn ihr einfach die Kasse öffnet, Geld rausgebt und gut. Wo kommt die intrinsische Motivation her, trotzdem die Selbsthilfeakademie zu betreiben?
Das ist aufgrund von vielen Gesprächen mit den Leuten aus den Selbsthilfegruppen, aus den Kontaktstellen, von den Organisationen, weil man muss sich dann auch mal direkt damit beschäftigen und einfach mal zuhören, was deren Problem ist. Ich bin ganz ehrlich, bevor ich in der Selbsthilfe war, kannte ich einige Krankheitsbilder überhaupt nicht, die mir dann hier erstmal bewusst geworden sind, dass es die überhaupt gibt. Und dann habe ich das hinterfragt, was denn überhaupt hinter jedem einzelnen Krankheitsbild steckt, was der eine oder andere überhaupt leidet. Und durch diese Gespräche habe ich erstmal mitbekommen, wie wichtig Selbsthilfe ist. Ich kann dazu auch sagen, dass ich selber schon eine Krebskrankheit hinter mir habe. Und auch von der Sicht her weiß ich, wie schwer es ist, wenn man die Diagnose gestellt bekommt, dann die Behandlung durchlebt und natürlich auch hinterher, wie man hinterher damit umgeht. Ich hatte das Glück, ich konnte sehr gut damit umgehen. Der Krebs ist besiegt, behandelt, ist alles erledigt. Aber ich weiß halt jetzt auch von vielen Gruppenmitgliedern durch die Gespräche, dass es eben nicht immer der Fall ist. Dass sie wirklich, also nicht jeder kann einen Haken dahinter machen. Und diesen Leuten, denen will man einfach mithelfen. Und denen ist nicht geholfen, wenn ich nur das Portemonnaie aufmache, sondern ich muss denen auch was anbieten.
Okay, das wäre jetzt eigentlich eine schöne Brücke, die du mir da gebaut hast, zu einem nächsten Themenkomplex. Aber wir halten uns das eben angesprochene Thema vor. Die Hörerinnen und Hörer hören jetzt ganz kurz ein bisschen Musik. So, wir haben ein bisschen Musik gehört und jetzt geht's weiter mit 5 Stichpunkten zu Ralf Kitzing. Ich habe 5 Fragen vorbereitet und du beantwortest sie einfach intuitiv aus dem Bauch heraus. Ralf, was war dein unangenehmster Pressetermin mit der AOK und warum?
Ich hatte keine unangenehmen Pressetermine.
Eigentlich nicht. Also nicht etwa, weil, weiß ich nicht, Bauchschmerzen und man wollte nicht raus oder so.
Nee, hatte ich eigentlich nicht.
Okay, lass mich die Frage neu formulieren. Was war dein angenehmster Pressetermin mit der AOK und warum?
Die angenehmsten Termine waren eigentlich, wenn wir in Kindergärten oder in Schulen unterwegs waren. Wir haben ja viele Programme in der Kinderprävention und die haben wir natürlich pressemäßig begleitet. Das heißt, ich war dann mit vor Ort, ich habe dann auch Fotos gemacht und habe mir die Eindrücke eingesammelt. Daraus habe ich ja dann den Presseartikel geschrieben, was ich dann nachher an die Lokalredaktion weitergeleitet habe. Und wenn man sieht, wie Kinder leicht mit solchen Präventionsangeboten umgehen, wie die das umsetzen, wie glücklich die dabei sind und was dann auch weitergeht in die einzelnen Haushalte, also sprich an die Eltern reingetragen wird, das ist dann schon sehr schön.
Welches Gemüse ist ein Must-Have für den Garten?
Gurken.
Stabil. Was ist der größte Unterschied zwischen AOK-Ralf und Familien-Ralf?
Da gibt es keinen Unterschied, weil ich bin jetzt 32 Jahre dabei, also ich habe die AOK, ich lebe die auch in der privaten, im privaten Umfeld. Man ist immer mit den Gedanken irgendwo bei den Leuten, die man betreut, bei den Leuten, die ich betreut habe, auch bei den Themen, die ich jeweils auf dem Schirm hatte. Sicherlich, es gibt Tage, da kann ich auch richtig oder muss ich auch mal abschalten. Da freue ich mich dann auf zu Hause, auf den Garten. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, Urlaub sowieso, logisch, den braucht man einfach. Aber man ist immer irgendwo bei der Sache.
Wenn es noch aktuell wäre, würdest du als Jugendlicher heute noch mal eher Wehrdienst oder Zivildienst leisten? Mit dem Hinweis, wenn es das beides noch gäbe.
Ich würde mich noch mal für den Wehrdienst entscheiden.
Spannend. Warum?
Die Frage Frage kann ich nicht beantworten. Das müsste ich situativ sehen, aber ich glaube, bei dem Wehrdienst, also hat mir eine Wehrdienstzeit, allerdings habe ich das noch in einem anderen System mitgemacht, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ne? Ich bin mit 19 zur Armee gekommen und die Zeit hat mich sehr geprägt. Teilweise zehre ich da heute noch davon. Und ich würde mich wieder für diesen Weg entscheiden.
Und dann abschließende Frage, wenn Krebserkrankungen ein Tier wären, welche und warum?
Das Tier Krebs, das sagt es eigentlich schon aus, weil du wirst durch den Krebs ja unbewusst innerlich zerfressen. Also man kann es eigentlich auch wie so eine Art Löwe bezeichnen, der dich auch zerfleischt. Aber der Krebs, deswegen ist es ja die Krebserkrankung, denke ich mal, ist eigentlich schon vielsagend.
Okay, das waren 5 Stichpunkte zu Ralf Kietzing. Und wir machen weiter mit, Überraschung, 5 Stichpunkten zu Gerrit Schröder. Gerrit, völlig überraschend, aber ich stelle dir jetzt so 5 Fragen und die wirst du einfach intuitiv aus dem Bauch heraus beantworten. Du musst ein Buch wegwerfen und darfst eines behalten. Deine Auswahl?
Ich würde die Bibel wegschmeißen, das Kapital behalten.
Ergänze diesen Satz. Saxophon verhält sich zu Gitarre wie?
Also das ist keine ganz einfache Frage. Saxophon, ich spiele Saxophon eher im Jazzbereich und Gitarre eher im Rockbereich. Insofern ist Saxophon eher ein Instrument, mit dem man sehr stark interpretieren kann, sehr stark improvisieren kann. Gitarre eigentlich eher von der Anlage ein Begleitinstrument. Aber den Vergleich kriege ich nicht hin. Tut mir leid.
Ist okay. Ich wollte eigentlich bloß die Information rauslocken, dass du Saxophon und Gitarre spielst. Was ist das traurigste Album in deinem Schrank?
Album meinst du jetzt Schallplatten?
Genau.
Von Leonard Cohen, Songs of Love and Hate.
Wenn dein Leben verfilmt wird, wer spielt dich?
Tom Hanks.
Uns alle, ständig, immer. Wenn Selbsthilfe ein Tier wäre, welches und warum?
Ich würde sagen, ein Führhund, also ein Blindenhund. Weil Selbsthilfe etwas ist, was, wenn man es richtig betrachtet, jemanden an die Hand nimmt und in eine, jetzt mal pathetisch, in eine bessere, ordentlichere Welt führt.
Okay, danke. Das waren 5 Stichpunkte zu Gerrit Schröder. Welche Herausforderungen seht ihr aktuell für das Konzept Selbsthilfe? Also ich habe in den vorherigen Episoden zum Beispiel gehört, uns fehlt der Nachwuchs. Die demografische Entwicklung ist herausfordernd, weil sich Selbsthilfe in anderen Strukturen mittlerweile oft abspielt, weil zum Beispiel Jugendliche, wurde mir zumindest jetzt in, ach weiß ich nicht, mindestens 5 Episoden auch schon mal gespiegelt, dass Jugendliche eben eine andere Form, oft eine andere Form von Selbsthilfe fordern möchten oder sich selbst organisieren. Welche Herausforderungen seht ihr gerade für das Konzept Selbsthilfe? Oder vielleicht seht ihr auch gar keine, das kann natürlich auch sein. Da möchte ich auch keine Probleme herbeireden, nicht wahr?
Ich habe da eine eigene Sichtweise drauf. Ich glaube nicht, dass der demografische Wandel ein Problem der Selbsthilfe ist. Für mich ist es eigentlich ganz normal und eigentlich auch zwingend, dass Selbsthilfe etwas ist für ältere Leute. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass viele, viele chronische Erkrankungen eigentlich erst im Alter manifest werden und dort die Menschen bedrohen und nicht gerade im jungen Alter. Natürlich gibt es auch jüngere Menschen, die chronisch erkrankt sind und dann vielleicht auch Hilfsangebote brauchen. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Problem der Selbsthilfe ist, sondern das ist ein Problem unserer Gesellschaft, wie ein Einzelner mit seiner Erkrankung fertig wird. Und da gibt es natürlich für jüngere Leute noch ganz andere Angebote, als unbedingt eine Selbsthilfegruppe in Anspruch zu nehmen. Es ist richtig, dass die Selbsthilfe oftmals in vorgefertigten, festgefahrenen Bahnen fährt. Nämlich wir treffen uns einmal im Monat, 11 oder 12 Mal im Jahr. Wir machen eine Jubilarfeier, wir machen eine Weihnachtsfeier, wir machen 3-mal eine Veranstaltung und das war es dann auch. Aber dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Wenn die Menschen sich damit wohlfühlen, dann sollen sie das bitte schön so machen. Und dann ist das auch kein Problem. Selbsthilfe ist komplett basisdemokratisch, um da mal einen politischen Schlag reinzubringen. Basisdemokratisch heißt, die Menschen organisieren sich selbst. Es gibt keinen, der darüber steht, der sagt, bitte mach das so und so. Die Verbände maßen sich das manchmal an, aber auf die muss man ja nicht unbedingt hören. Also eine Selbsthilfegruppe wählt sich ein Sprecher oder einen Vorsitzenden und dann wird in dieser Gruppe bestimmt oder verabredet, was wollen wir im Einzelnen machen. Das ist Selbsthilfe. Und das kommt von unten, vom Kern her. Und da ist es nicht meine Aufgabe als Krankenversicherung, mich in diesen Prozess einzumischen. Ich würde das nicht wollen. Ich möchte das auch gar nicht. Sondern möchte einfach sehen, dass dann diese Gruppe vernünftig funktionieren kann. Mit Angeboten, aber auch mit Geldmitteln. Das ist die andere Sache. Selbsthilfe wird es, denke ich, immer geben, wenn die Möglichkeit besteht, dass Menschen sich mit ihren Schwierigkeiten, die sie haben, sei es im gesundheitlichen, sei es aber auch im sozialen Bereich, zusammensetzen, um einfach darüber zu reden. So entstehen Vereine, so entstehen Parteien, so entstehen Arbeitsgemeinschaften, so entstehen Bürgerinitiativen. Das ist im Grunde genommen der Kernpunkt von Selbsthilfe. Und da würde ich sagen, das ist auf einem guten Weg. Natürlich werden die Menschen älter. Und natürlich erleben wir auch, dass innerhalb der Struktur von Selbsthilfe es Veränderungen gibt. Viele klassische Krankheitsbilder fallen weg, dafür kommen neue. Wir haben jetzt die Situation, dass wir gerade mit Long-Covid viel zu tun haben, also dass sich hier neue Gruppen bilden. Wir haben viele Gruppen, die sich gerade im psychischen Bereich neu bilden, mit Depressionen, mit Burnout, mit berufsbegleitenden Gruppen, die sich genau mit dieser Veränderung des Arbeitsalltages auseinandersetzen, wenn ein Mensch das nicht ertragen kann, was in seinem Betrieb abläuft, dass man sich dann einfach zusammensetzt und mal darüber redet. Das ist natürlich eine Veränderung, die wir schon registrieren. Aber die Selbsthilfe wird auch nicht unbedingt kleiner. Also Gruppen sterben weg, Gruppen werden aufgelöst, aber es entstehen auch immer wieder neue. Und solange das so ist und ich nicht absehen kann, dass die Selbsthilfe insgesamt schrumpft, solange habe ich Vertrauen in das, was die Menschen tatsächlich mit ihrer Krankheit wollen und wie sie sich organisieren.
Wie viele Mitglieder braucht es, damit eine Gruppe als Selbsthilfegruppe anerkannt wird?
6. Also wir reden davon, oder was auch förderfähig ist, es geht ja auch um die finanzielle Geschichte, eine Selbsthilfegruppe, wenn sie sich gründet, muss mindestens 6 Mitglieder haben.
Und die Gruppe kann sich zum Beispiel auch regelmäßig digital treffen?
Es gibt nach wie vor die Möglichkeit analoge Gruppen, es gibt die digitalen Gruppen, es gibt auch gemischte. Das haben wir jetzt gerade auch nochmal durch die Pandemie mit erfahren, dass eben Leute sich über FaceTime oder über Videokonferenzen zusammengesetzt haben. Das ist dann so eine gemischte, die sich eigentlich analog treffen, aber zu dem Zeitpunkt haben sie sich digital getroffen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es halt wirklich nur digitale Gruppen gibt.
Das würde wahrscheinlich auch wieder den Bereich betreffen, den ich eingangs kurz skizziert hatte, dass sich eben junge Leute, entweder mit chronischen Erkrankungen, aber auch einfach junge Leute, die überhaupt Krankheitsbilder haben, die einer Selbsthilfe bedürfen oder bei denen man den Eindruck hat, man möchte eine Selbsthilfe gründen, um sich da gegenseitig zu unterstützen, die kommunizieren offensichtlich häufiger eher digital.
Ja, es gibt aber auch, zum Beispiel, ich sag mal, der Gruppensitz ist jetzt in Magdeburg. Es ist eine ganz seltene Krankheit, wo ich jetzt aber mehrere Gruppenmitglieder in ganz Sachsen-Anhalt habe. Dann können die ja nicht erwarten, dass jemand von Stendal einmal die Woche nach Magdeburg fährt oder von Zeitz nach Magdeburg. Die machen das dann halt digital. Ja, also die treffen sich auch einmal die Woche, aber dann halt auf dem digitalen Weg.
Wir haben am Anfang, als ich das Thema Selbsthilfe so eingeführt habe, auch erwähnt, dass Ehrenamtlichkeit nach wie vor einen großen Stellenwert hat. Also meiner Erfahrung nach oder auch die Erfahrung mit dem Podcast und mit den Gästen und Gästinnen war, dass ein Großteil einfach ehrenamtlich arbeitet. Also abgesehen von den Leiterinnen und Leitern der Institutionen jeweils. Ich will da nicht zu tief reingehen, aber mich würde interessieren, womöglich das Gesundheitssystem im Gesamten sich zu sehr auf diese Ehrenamtlichkeit verlässt oder nicht. Einfach nur mal so in den Raum gestellt, ob ihr da irgendwie ein Bild zu habt, eine Meinung.
Also wenn man es anders sehen würde, dann wäre dann eine Selbsthilfegruppe in einem professionellen Stil eine Therapiegruppe. Und eine Therapiegruppe hat mit Selbsthilfe nichts zu tun, sondern wird aus einem anderen Bereich finanziert. Also natürlich bauen wir auf das Ehrenamt. Das läuft komplett ehrenamtlich, soll auch so sein. Das ist auch so angelegt, dass das so ist. Und eine Professionalität im Bereich der Selbsthilfe, Gruppenarbeit ist nicht vorgesehen. Im Gegenteil. Gruppen mit einer professionellen Anleitung sind eigentlich untersagt. Ich nehme da einen Punkt raus, das ist Selbsthilfegruppen mit stark psychisch behinderten Menschen, die können sich nicht selbst organisieren, wenn das nicht gegeben ist. Dann können wir, und da gibt es eine Sondervereinbarung zwischen AOK Sachsen-Anhalt und GKV Spitzenverband in Berlin, können wir dafür sorgen, dass zeitlich befristet eine Anleitung dieser Gruppe erfolgt, bis irgendjemand anders sich bereit erklärt, diese Gruppe zu übernehmen. Aber es ist ganz bewusst so politisch gewollt, ich denke auch gesellschaftlich so gewollt, dass Selbsthilfe ein Ehrenamt bleibt. Das ist nicht irgendwie, dass wir das voraussetzen, sondern es ist einfach so. Und ich bin stolz darauf, dass das so ist, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir die Freiheit haben, ohne jegliche Kontrolle diese Selbsthilfegruppen sich selbst zu überlassen und ihnen zu sagen, beredet ihr für euch, was für euch wichtig ist. Euch guckt keiner über die Schultern, euch kontrolliert keiner dahingehend, was ihr da macht. Sondern ihr müsst letztlich, wenn ihr Geld ausgibt, müsst ihr das gegenüber der Krankenversicherung abrechnen. Aber die Inhalte von Selbsthilfe bestimmt die Gruppe. Und das ist für mich wichtig.
Okay, das ist so ein Statement. Nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Literatur zum Nachlesen, Begrifflichkeiten, die wir nochmal aufdröseln. Das findet ihr alles in den Shownotes. Guckt da einfach gerne mal rein. Wie findet ihr Kompromisse oder wie finden Entscheidungsprozesse statt, wenn es um zum Beispiel Projektfinanzierungen geht? Etwa, ob ein Projekt finanziert wird oder nicht. Also es ist jetzt, glaube ich, auch relativ pragmatisch gesehen so, dass man, vermute ich, ich komme von extern, aber dass man nicht einfach jedes Projekt bedingungslos absegnen kann.
Nach wie vor gibt es ja auch noch Gesetze. Es gibt dann halt auch den Leitfaden für die Selbsthilfeförderung. Da sind bestimmte Dinge festgeschrieben, was als Projekt gilt, also was man überhaupt finanzieren kann. Wenn ich so einen Antrag bekomme, dann gucke ich mir natürlich die Projektbeschreibung an. Was hat die Gruppe vor? Wie lange dauert das Projekt? Ist es nur ein Tagesprojekt oder meinetwegen auch ein Wochenende? Und dann natürlich auch, welche Inhalte. Es muss immer was mit dem Krankheitsbild der jeweiligen Gruppe zu tun haben. Und es muss schon für das Wohlbefinden sein, aber wir finanzieren jetzt nicht irgendeine Freizeitgestaltung im Sinne von, ein Tanzvergnügen mit großen Buffet und Getränkelager oder irgend sowas. Das natürlich nicht. Sowas würde dann abgelehnt werden. Also wir müssen wirklich schon den medizinischen beziehungsweise den gesundheitlichen Hintergrund, der muss erkennbar sein. Ja, also wenn so eine Gruppe ein Wochenendseminar macht und sich in ein Hotel in Erfurt irgendwo einbucht, weil sie halt an dem Samstag mit dem Klinikchef von der Reha-Klinik XY sich trifft und weil der dann noch einen Vortrag hält, dann hat das für mich einen richtigen Hintergrund. Dann macht die Gruppe halt diesen Ausflug, weil es ihr Krankheitsbild betrifft und weil es dann auch den Umgang mit der Krankheit betrifft. Also die holen sich ja dann neue Informationen über die Krankheitsbilder, über Behandlungsmethoden und so weiter. Und da sage ich dann schon, okay, das ist ein Projekt, das kann ich auch finanzieren, mit ruhigem Gewissen.
Ich glaube, die Förderrichtlinien findet man auch unkompliziert auf deiner-gesundheitswelt.de, der Webauftritt der AOK Sachsen-Anhalt. Vielleicht transparenzhalber, wir schicken an unsere Gesprächsgäste ja vorweg immer einen Fragebogen. Und da haben wir auch einen Punkt, zumindest seit ein paar Episoden, worüber würdet ihr gerne mit uns sprechen? Also in dem Fall mit uns als Podcast-produzierendem Team. Und da kam von euch gespiegelt die Position der AOK Sachsen zum Thema Selbsthilfe. Nun haben wir das Thema Selbsthilfe schon sehr ausgiebig besprochen, aber ich möchte trotzdem einfach nochmal den Raum geben, falls es noch konkret Positionen zu benennen gibt, die euch noch auf dem Herzen liegen, bei denen es euch irgendwie selbst ein Anliegen ist, die nochmal konkret zu unterstreichen, zu benennen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, diesen Raum jetzt zu bespielen.
Also ich mache den Job jetzt in der Selbsthilfe für die AOK Sachsen-Anhalt genau 10 Jahre. Ich stelle schon fest, dass sich in den letzten 10 Jahren die Position der AOK gegenüber der Selbsthilfe geändert hat, gegenüber dem Leistungsbereich Selbsthilfe. Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir natürlich vor 10 Jahren wesentlich weniger Geld zur Verfügung stellen mussten, als wir das jetzt machen. 2013 waren die Rahmenbedingungen noch ganz andere. 2023 geben wir in Sachsen-Anhalt jetzt nicht als AOK, sondern insgesamt als Kassenverband etwa 2,4 Millionen Euro für Selbsthilfe aus. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und keiner möchte gerne so viel Geld einfach auf den Tisch legen, ohne dass ein gewisses Mitspracherecht der jeweiligen Kasse dazugehört. Das ist die eine Sache. Aber ich denke schon, dass wir beide, also auch an den Mitarbeiter können wir es machen. Ich habe das am Anfang ganz alleine gemacht, bin dann irgendwann auch an meine Grenzen gestoßen, was Projektförderung, Pauschalförderung, Arbeitsgemeinschaft bzw. Kooperationsgemeinschaft, Selbstförderung mit den anderen Kassen, Akademie und so weiter, das kann einer alleine nicht machen. Und wir sind mittlerweile zu dritt. Also insofern sind wir ein Bereich, der im Gegensatz zu anderen Bereichen personell eher aufgestockt worden ist, weil natürlich auch, und da möchte ich mich wirklich auch nochmal bei unserem Vorstand für bedanken, die Intentionen, die wir haben in Richtung Selbsthilfe, nämlich die Mitwirkung an dem Thema Selbsthilfe und das Verständnis dafür, dass wir mit Patienten zu tun haben, die sich über ihre Krankheit informieren, sich austauschen, wir natürlich auch auf anderen Bereichen einen positiven Effekt haben können. Das ist immer eine Wechselwirkung, muss man einfach auch mal sehen. Ein Patient, der regelmäßig zur Krebsvorsorge geht, hat die Chance, diese Krebserkrankung, wenn er sie dann bekommt, frühzeitig zu bekämpfen, medizinisch behandeln zu lassen, als jemand, der zu lange mit der Vorsorge wartet und dann irgendwann in die Situation kommt, dass das nicht mehr operabel ist oder sonst irgendwas. In vielen anderen Bereichen ist die Publikation oder das, was wir die Öffentlichkeitsmachung von Selbsthilfe als eine Möglichkeit, sich mit Krankheit auseinanderzusetzen, spielt dann natürlich auch eine Rolle, wenn es beispielsweise um Medikamentengaben geht, wenn es um Fragen der Hilfsmittelversorgung, der Heilmittelversorgung und so weiter geht. Da ist eine gewisse Wechselwirkung da. Und ich stelle mir schon vor, dass eine Krankenversicherung, die auch für die anderen Bereiche natürlich eine höhere Finanzmittel zur Verfügung stellt, dass diese Krankenversicherung dann bitte aber auch das Thema Selbsthilfe als eine präventive Maßnahme erkennt, mit denen kostensenkend für die anderen Bereiche eingewirkt werden kann. Und wenn eine Krankenversicherung diese Wechselwirkung verstanden hat und sich auch darüber im Klaren ist, mit dem einen etwas anderes erreichen zu können, dann hat die Krankenkasse gewonnen. Und ich glaube schon, dass wir als AOK genau diesen Punkt in den letzten 10 Jahren in die Diskussion eingeworfen haben und damit natürlich auch unsere Position gegenüber der Selbsthilfe auch rechtfertigen.
Letztendlich ist ja auch der Podcast, der jetzt hier gerade entsteht, einer der ganz, ganz vielen Resultate der verstärkten Anerkennung, des verstärkten Respekts gegenüber der Selbsthilfe, der Aufklärungsarbeit unter anderem. Vielleicht an dem Punkt nochmal konsekutiv, wenn ihr diesen Podcast mögt, also ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung, dann gibt es noch 2 andere Podcasts, sozusagen Spin-offs dieses Podcasts, aus der Reihe ausgesprochen menschlich. Denn es gibt noch ausgesprochen menschlich Pflege und es gibt ausgesprochen menschlich betriebliches Gesundheitsmanagement. Hört da gerne mal rein, da findet ihr natürlich Links in den Shownotes. Ralf, Gariet, an der Stelle haben wir in den Episoden normalerweise den Hinweis auf einen entsprechenden Aktionstag. Nun habe ich aber keinen internationalen Tag der Selbsthilfe gefunden. Ich habe allerdings verschiedene Aktionswochen und Aktionstage zum Thema Selbsthilfe in verschiedenen Institutionen gefunden in Sachsen-Anhalt. Gibt es denn für euch in eurer Arbeit einen Aktionstag zum Thema, den ihr konkreter anvisiert, der irgendwie für euch einen Stellenwert hat oder einen anderen Stellenwert zum Thema Selbsthilfe?
Also jetzt kommen wir ja ganz tief in den Bereich, wie wird sich die Selbsthilfe in der AOK Sachsen-Anhalt weiterentwickeln. Damit überfährst du mich jetzt ein bisschen, aber das ist nicht weiter schlimm.
Zum Aktionsplan?
Wir planen sowas. Also wir planen tatsächlich sowas durchzuführen, dass wir uns jährlich mit der Selbsthilfe, ich weiß noch nicht in welcher Form, da sind wir noch in den Diskussionen, in Form eines Sommerfestes, in Form eines Neujahrsempfangs oder so, zusammensetzen und dann wirklich auch eine größere Veranstaltung durchführen mit politischer Beteiligung. So ist es zumindest geplant, dass wir auch Verbände noch mal an Bord holen, dass wir auch andere Gäste noch dabei begrüßen können. Aber dass man sich hier im regionalen Rahmen Sachsen-Anhalt bewegt und so etwas dann auf die Reihe stellt. Andere Länder machen das bereits. Hessen mit Selbsthilfe im Dialog und der Bundesverband der AOK macht sowas auch auf der Bundesebene. Und so etwas Ähnliches haben wir dann auch auf der Sachsen-Anhalt-Ebene. Ich denke, die Zeit ist reif, dass wir das machen. Die Selbsthilfeakademie ist wahrscheinlich ein Türöffner dafür, aber wir wollen dann schon auch unsere Anerkennung, die wir beide gegenüber der Selbsthilfe dann so weiter verspüren, dann auch so weitergeben.
Dann habe ich jetzt quasi ungewollt ein Nähkästchen geöffnet.
Das ist nicht weiter schlimm. Also gedanklich spielen wir da schon seit längerer Zeit mit. Sind immer einige Sachen dazwischen gekommen. Aber wie gesagt, nochmal danke für den Hinweis und für den Auftritt. Jetzt komme ich ja aus der Nummer nicht mehr raus.
Vielleicht auch nicht schlecht. Da war ich jetzt aus Versehen einmal in meinem Leben investigativ. Das passiert auch nicht häufig. Das ist doch ein schönes Episodenende. Übrigens fast Staffelende, denn mit Episode 16 sind wir quasi in der vorletzten Episode der Jahresstaffel 23 angekommen. Zum Abschluss einer Episode habe ich immer noch eine Bitte an meine Gäste, so also auch an euch. Gerrit, beschreibe bitte Selbsthilfe in einem Wort.
Ich hatte das eigentlich vorhin schon gesagt. Für mich ist es gelebte Basisdemokratie.
Okay. Ralf, würde ich das Gleiche? Selbsthilfe in einem Wort.
Beschwingtheit.
Finde ich gut. Ist für mich ein sehr schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Gerrit Schröder und Ralf Kitzing dafür, dass ihr mir quasi Rede und Antwort gestanden habt. Obwohl ich so investigativ jetzt gar nicht werden wollte. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Vielen Dank für die Einblicke. Heute mal, also ich würde nicht sagen Sonderepisode, aber insofern speziell, als es war als AOK-Podcast diesmal aus dem inneren Zirkel der AOK aufgenommen und gesendet haben. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss. Und Ralf und Gerrit bestimmt auch von gesehener Art.
Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank und tschüss.
Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerrit Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.